2007 verließen die letzten Patienten das Krankenhaus Geisbühl. Der Bau eignet sich nicht für moderne Behandlungsmethoden, so imposant er sich auch dem Vorüberfahrenden präsentiert. Wie ein Barockschloss, meint Andreas Rudigier, Direktor des Vorarlberg Museums und von seiner Ausbildung her Kunsthistoriker.
Der Architekt kommt aus Süddeutschland, lernt dort, aber er findet dann eine sehr schöne, wie soll ich sagen, ja, Wirkungsstätte in Vorarlberg, wo er über Jahrzehnte wirklich sehr, sehr viel baut. Das ist Willibald Braun, der in der Zwischenkriegszeit sicherlich der meistbeschäftigste Architekt in Vorarlberg war, damit auch einer der bedeutendsten Architekten wird. Und wenn wir die österreichische Architekturgeschichte anschauen, dann kann er da auch sehr, sehr gut mitspielen. Er muss zum einen ein öffentliches Gebäude machen, das heißt also die Funktion, der Zweck spielt eine ganz, ganz große Rolle. In diesem Fall ein Spital, das darauf ausgerichtet ist, dass die Besucher oder Patienten richtigerweise über einen längeren Zeitraum da sind, dass Luft und Sonne, also Licht, eine große Rolle spielen. Die Ausrichtung ist also der Sonne nachgerichtet. Der Vergleich mit dem barocken Schloss, der kommt natürlich. Wir sehen auch gleichzeitig, dass im späten 19. Jahrhundert diese Ausrichtung auch im Privaten auftaucht, im Bereich des Tourismus. Es wundert mich nicht, dass es auch heute noch Menschen gibt, die hinter diesem Gebäude ein Hotel vermuten. Also es ist auch sehr schön zu sehen, dass dieser Zweck sich auswirkt auf die Art, also Lage und Ausrichtung des Gebäudes.
Historismus nennt sich die Formensprache dieser Architektur. Sie zitiert frühere Stile, ohne die eigene Modernität zu betonen. Andreas Rudigier.
Schauen wir uns die Formen an, dann ist es historistisch barock. Gleichzeitig aber hat es auch eine neue Sachlichkeit im Sinne da, dass es einfach klare Linien sind, es ist wenig Schnörkel da. Und selbst der Jugendstil, den wir in anderen Objekten bei ihm, ganz ein tolles Beispiel ist Gagellen, die Madriser, die finden wir hier nur noch punktuell.
Auffallendstes Stilelement des Baus sind die Liegehallen mit ihren schlanken klassizistischen Säulen. Die sind allerdings keineswegs aus Marmor, sondern wie der ganze Bau aus Beton. Die Liegehallen waren bis 1968 der eigentliche Ort der Therapie. Hier wurden die Liegekuren abgehalten. Resi Beiter, Patientin im Jahr 1949, erinnert sich.
Ja, ich war ein junges Mädchen mit 18, 19 Jahren. Wenn im Winter, ich war 9 Monate, und im Winter hat es uns bis auf die Füße hereingeschneit. Wir haben ein kariertes Kissen gekriegt und eine Bettflasche, eine belecherne, wie man früher gehabt hat, zum Mitnehmen. Und also eine Kriegsdecke, oder wie soll man das sagen, hat. Am Vormittag haben wir dürfen ein bisschen lesen oder stricken im Bett. Und am Mittag war eine strenge Liegekur. Da durften wir überhaupt nichts tun, nur schlafen oder halt einfach ruhig sein. Dann zwischendurch war Ausgang, da durften wir spazieren gehen. Und am Mittag haben wir um 11:30 also extra gegessen. Die Männer und die Frauen durften nicht zusammen essen. Es war halt früher so. Da hat man überhaupt nicht zusammen dürfen. Da drüben waren die Männer, und die Schwester ist da gesessen und hat aufgepasst, dass niemand herkommt und niemand hinübergeht. Und haben halt hinübergeschaut zu den Männern, zu den jungen Männern, und die haben uns hergewunken und wir hinüber. Das war alles.
Es ist ja bekannt, dass den Tuberkulosekranken eine besondere geschlechtliche Reizbarkeit eigen ist. Sie ist bei ihnen stärker als bei gesunden Leuten, und alle Anstaltsärzte sagen, ohne eine gute Disziplin seien die Ordnung im Hause und auch die Heilerfolge gefährdet.
Das ist ein Sitzungsprotokoll aus dem Jahr 1919, in dem die strikte Trennung zwischen Männern und Frauen begründet wird. Die Wirklichkeit sah bisweilen anders aus, erinnert sich der langjährige Pfleger Mirko Knafels.
Wir haben ein hübsches Mädchen gehabt im Zimmer, 301, das große Balkonzimmer. Zu den Damen bin ich immer zu Schluss bei Nachtdienst, zu Schluss hineingegangen, weil ich wusste, dass die, nicht so einfach ist zum Behandeln. Ich bin um 12 Uhr hineingegangen, habe angeklopft an die Tür, weil bei Damen haben wir einklopft, was ich gehört, haben es 13 Drinks standen, vollkommen in Adamkostüm, und haben sie sich bei Waschbecken gewaschen. Aber ja, haben sie gesagt. Bin rein, habe ich geschaut, wieder schauen, gute Nacht. Oder der Bett war ja auch nur für eine Person. Aber hast du auch entdeckt, dass 4 Beine drin waren?
Strikt verboten war natürlich auch Alkohol, aber es gab unweit der Anstalt die sogenannte Giftbude. Und dorthin zog es vor allem die jungen Männer, weiß Mirko Knafels.
Die kriegen schon einen Schock, wenn sie rein müssen. Und weiß ja nicht, wie lange bleibt er da, wie lange kommt er wieder raus. Kommt er nicht mehr raus. Es sind ja viele gewesen. Aber den Schock zu überwinden, wenn sie reingekommen sind, heute nicht mehr Drogen. Damals haben wir Alkohol getrunken. Also, wir sind in der Nacht rausgegangen, hinunter und haben getanzt bis Mitternacht. Dann haben wir je nachdem aufgeschrieben. Dann haben wir Bettruhe gekriegt, Ausgangsverbot. Und Samstag, Sonntag Urlaub wurde gestrichen, die wo gehen dürfen, weil sie negativ waren. Dann waren ja, dann sind halt drin geblieben. Dann haben sie in die Giftbude, schwarz oder da im Wald, haben sie Bierkeller gehabt. Oder die ist in der Nacht bei Blitzableiter vom dritten Stock, Blitzableiter hinuntergegangen. Ich habe da dies gehabt. Und ich sehe auf der Nachkassel von einem Patienten Lederhandschuhe. Der war voll angezogen im Bett, weil um 10 Uhr muss man durchgehen, Licht löschen und so weiter. Sehe die Handschuhe, Lederhandschuhe auf der Nachkassel. Und er war voll angezogen im Bett. Bin das zweite Mal gekommen, war er nicht mehr da. Habe ich genau gewusst, ist er wie mit Blitzableiter heruntergegangen und fort. Einmal ist es sogar passiert, Mitternacht irgendwo war er, haben wir nur gehört, hatte eine Flasche Wein verloren, was er aufgeklettert hatte, ist ihm raus, gab es einen Sack gefallen, die Flasche Wein. Und dann haben wir gehört schippern, oder? Weil er laut war, unten ist der Beton, schauen gegangen, haben wir gesehen, was los ist.
Also ich muss sagen, wo ich hergekommen bin, da bin ich nach Nenzing gegangen in die Trafik, damals habe ich geraucht und habe mir Zigaretten gekauft. Hinter mir haben die geduschelt, die ist auch von Geisbühl und sind da weggegangen. Und die haben auch das Personal gemieden. Also nicht nur, dass sie Angst gehabt haben vor den Patienten, hinter denen sind auch die Schulkinder hergelaufen und haben gehustet und rumgespuckt und quasi Duberer hinten nachgeschrien. Aber die Erwachsenen, die haben einfach Angst gehabt. Bei mir haben wir eine Kollegin gehabt, eine Arbeitskollegin, und die ist als Kind mit ihrer Mutter oder ihre Geschwister, alle sind dann mit dem Zug ins Oberland gefahren und unten in Nenzing mussten die Taschentücher vor den Mund halten, vor lauter Angst, die Tuberkel könnten bis am Bahnhof runterkommen und durften nur ganz oberflächlich atmen. Und endlich ist der Zug angefahren und haben sie dürfen wieder richtig schnaufen. Also das war einfach in der Bevölkerung drinnen. Weil eigentlich muss man sagen, war ja ganz sicher fast jede Familie in Vorarlberg irgendwie betroffen. Nicht gerade jetzt, aber in der Vergangenheit. Also in der Geschichte war das einfach. Und so ist halt einfach die Angst in den Menschen gesteckt. Und nicht unbegründet, wenn so viele gestorben sind.
Barbara Knafels kam 1968 als junge Krankenschwester nach Geisbühl. Damals gab es bereits Medikamente gegen die TBC. Die Liegekur wurde aufgegeben.
Aber wir haben oben die Balkone gehabt und die Patienten hat man dann auf den Balkon gelegt. Und da waren auch noch die Liegehallenbetten extra schmal, damit die immer am Rücken liegen müssen. Und das war eigentlich, das waren die Liegehallenbetten. Aber das haben andere Heilstätten auch gehabt.
Resi Beiter ihrerseits verdankte 1949 ihr Überleben nicht der Liegekur, sondern den nur schwer zu ergatternden Medikamenten.
Also in meinem Zimmer leider sind junge Mädchen gewesen, die schwer krank waren und auch alle gestorben sind. Die waren alle vier. Wir waren zu fünft. Und die sind alle gestorben im Laufe dieser 9 Monate, wo ich hier war. Ich bin, ja, weil ich habe Medikamente aus der Schweiz bekommen. Ich habe einen Verwandten drüben, der war Apotheker. Und der hat mir die Medikamente besorgt. Damals hat es bei uns erst Strepto, hat man ganz im Anfang. Und das war eigentlich noch keine großen Therapien bei uns. Also medikamentöse.
5 Jahre später erkrankte Resi Beiter ein zweites Mal. Und diesmal war ihre Gesundung verknüpft mit einer beruflichen Veränderung.
Dann habe ich oft den Schwestern geholfen, ein bisschen, wenn jemand am Sterben war, hinsitzen und halt ein bisschen helfen und so weiter, den geistlichen Schwestern. Und jedenfalls, ich habe dann im Frühjahr 1956 einen Brief gekriegt vom Dr. Mehr, vom Chef. Ich soll mich vorstellen kommen, wenn ich Interesse habe. Und dann bin ich halt hergefahren. Und der hat dann gesagt, du kannst gleich anfangen, wenn du willst, arbeiten. Und die Oberschwester, die geistliche Oberschwester, hat am ersten Tag gesagt, ich habe eine Schwester hier, eine leibliche Schwester, die liegt am Sterben. Sitzen Sie zu ihr hinein und helfen Sie ihr ein bisschen. Geben Sie ihr zu trinken. Und das habe ich dann gemacht. Und ich war schon angestellt sozusagen, fast vom Bett heraus.
Ein junges Mädchen wird zur Sterbebegleitung herangezogen. Wie es ihr selber dabei ergeht, danach fragt keiner. Es war ein unendlich langer Weg in Vorarlberg, bis eine Palliativstation eingerichtet wurde. Und das hat wohl auch damit zu tun, dass die Politik die Augen vor den Realitäten verschloss. So meinte etwa Landeshauptmann Ender auf Anfrage des Landtagsabgeordneten Lorenz Dürr:
Die Anstalt ist nicht als Sterbehaus gedacht. Sie ist nicht gedacht als ein Haus, wo Kranke untergebracht sind, die rettungslos verloren sind. Es ist also schon bei der Aufnahme die Diagnose dahin zu stellen, ob es sich um einen heilbaren Grad der Tuberkulose handelt oder nicht. Denn nur solche Formen können aufgenommen werden.
1919, als der Landeshauptmann diese Sätze zu Protokoll gab, war das genauso unsinnig wie in den folgenden Jahrzehnten. Geisbühl war für viele Menschen die letzte Station ihres Lebens. Und nicht nur für die TBC-Patienten der Zwischenkriegszeit, auch für Krebspatienten oder jene Bauarbeiter, die sich eine Staublunge, eine Silikose geholt hatten. Barbara Knafels.
Die waren von da und das waren viele, die im Stollen gearbeitet haben da oder im Montafon, wo Staumauern gebaut haben.
Damals war die Trockenbohrerei, nicht wie jetzt. Dann sind 14 Tage nur in den Baracken gewesen, wenn Sie erinnern können, wo Adelberg Tunnel gebaut wurde. Sind da Hunderte in Baracken, die arbeiteten. Und die haben gearbeitet nicht 5 Stunden im Tag oder 6 oder 8, sondern das ist von der Früh bis Abend und auch Nachdienst, dass man schneller vorauskommt.
Meint Mirko Knafels. Er war zuständig für die Obduktion der Verstorbenen.
Damals hatte kein Arzt sowas gemacht. Ich kann mich nicht erinnern. Also das hatte ein Pathologe, ist ein Professor für Pathologie und hatte einen Helfer. Und der Helfer tut den Patienten die Leiche schneiden, aufmachen und dann bestimmt der Professor, was man mitnehmen will. Zum Beispiel, ich habe auch Schädeldecke aufgemacht. Das hatte die Hirn nachschauen wollen und hatte das auch ein Stück mitgenommen. Und solche Sachen sind gewesen. Und von Lungen hat er sowieso ein Teil ausgeschnitten. Mit Skalpell haben es buchstäblich gehört wie in Sand. Weil die Lunge, die Teil war wie Sand, steif, steif. Eigentlich keine Atmungsmöglichkeit mehr. Und darum haben wir das Probe gemacht. Und dann hatte der Professor bestimmt, ein Gutachter, das hat eine sehr große Rolle gespielt wegen Versicherung. Das war eine Unfallversicherung. Ein Patient, wenn eine Silikose, das heißt Staublunge gehabt hat, haben wir müssen obduzieren. Das war versicherungstechnisch notwendig, weil sonst hätte die Familie kein Geld gekriegt, keine Pension. Das heißt, die Unfallpension war ein bisschen höher als normale Pension, weil das war wie, dass sie im Betrieb gearbeitet hätte. Also das, und die Kinder waren versorgt.
Die Pflege lag über weite Strecken in den Händen der barmherzigen Schwestern vom Heiligen Kreuz. Erst nach 1945 ging sie allmählich in die Hände professionell ausgebildeter Krankenschwestern über. Und die fanden einiges zu verbessern. Barbara Knafels.
Das Haus war, also im Gegensatz zu der Ausbildungsstätte, wo ich war, also schon, sagen wir mal, nicht modern. Es hat an vielem gefehlt, das habe ich gleich gesehen. Und da habe ich ein Betätigungsfeld für mich gesehen, habe ich gedacht, da kann ich mich entfalten, da kann ich was bewirken. Also ich habe bewirkt. Vielleicht nicht immer diplomatisch, aber nötig. Sagen wir mal so, das Haus war picobello sauber. überall, wo Krankenschwester oder überhaupt geistliche Schwestern sind, ist das Haus sehr gepflegt. Das Gemäuer, der Boden, die Fenster, alles. Die Betten nicht so. Und ja, die Zuwendung zu den Patienten war auch ja, schon da, aber ich habe mir halt was anderes vorgestellt. Und ich bin auf der Sonderstation gelandet und da waren keine Tuberkulosekranken oder ganz selten nur. Und viele waren zum Sterben eigentlich. Viele Krebspatienten oder schwere Asthmatiker oder Rippelentzündungen. Und die Patienten haben sehr viel Zuwendung gebraucht. Und da eigentlich hat es mich immer zu den Patienten hingezogen. Und das war genau mein Fall. Da wollte ich sein. Der Chefarzt ist einmal gekommen und hat gesagt, na, wie es mir denn so gefällt und so. Wie gesagt, also was ich alles zum Bekritteln habe, wir müssen gleich melden, dass jeder Patient hat laut WHO so und so viel Luftraum muss er zur Verfügung haben, so und so viel Abstand zu den Betten, die Bettenausstattung überhaupt, Kissen, Decken und so. Und außerdem kein Bettgitter her für die unruhigen Patienten und die haben da nur Bretter gehabt. Dann habe ich gesagt, und wie fühlt sich denn der Patient jetzt schon im Sarg? Und wirklich, dann haben sie tatsächlich Geld in die Hand genommen und jede Menge gekauft. Das hat mir gefallen.
Vom Luftholen, die von Ines Agostinelli herausgegebene Studie über die Lungenheilstätte Geisbühl, liest sich vor allem aufgrund der Zeitzeugeninterviews als ebenso präzise wie erschreckende Studie zum Sozialwesen in Vorarlberg. Denn manche geradezu menschenfeindliche Kontinuität fällt so ins Auge. Etwa der unselige Sparzwang. Barbara Knafels.
Ja, es ist sehr gespart worden an Wäsche. Es war wirklich wenig Wäsche da. Dann haben wir einen Küchenverwalter da gehabt, also der hat mehr als nur gespart. Pro Patient haben sie rübergeschickt 2 Schwarzbrot. Und wenn ich aufgeschrieben habe für die ganz Schwerkranken, Weißbrot. Dann habe ich genau 2 Weißbrot gekriegt für 20 Patienten.
Zwischenbilanz der Künstlerin Ines Agostinelli.
Was mir einfach wichtig war, dass ich diese künstlerischen Arbeiten auch in einen historischen Kontext stellen kann. Das musste alles erst anhand von Originalquellen recherchiert werden, von unserem Medizinhistoriker Walter Zirker. Der hat quasi mit über 100-jährigen Originaldokumenten Schritt für Schritt einfach die Entstehung auch von Geisbühl sozusagen nachvollziehen lassen können für seinen Text.
Unterstützt wurde das aufwendige Projekt durch das Vorarlberg-Museum, das mit dem Haus ja auch insofern verbunden ist, als Teile des Depots hier in Geisbühl lagern. Das Nebeneinander von jugendlichen Flüchtlingen und nicht ganz sachgemäß aufbewahrten Kunstwerken macht Direktor Andreas Rudigier nicht unbedingt glücklich.
Wo immer Menschen, die sozusagen von außen hereinkommen, in Art eines Ghettos bzw. in einem abgeschiedenen Raum sich über einen langen Zeitraum aufhalten, dient das sicherlich nicht der Integration. Und ich persönlich wäre eher also ein Mensch, der die integrative Vorgangsweise bevorzugen würde. Also ich würde dieses Gebäude nicht auf Dauer als ein Flüchtlingsheim sehen.
Und auf Heimatsuche seien auch die Werke, die er im Depot verwahre, meint Rudigier.
Wir brauchen bessere, adäquate Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Objekte, die das Vorarlberg-Museum besitzt. Wir haben eine große Studiensammlung in Bregenz, im Westen von Bregenz, haben aber gleichzeitig mehrere Außenlager, die wir einfach als Notlösungen auch aufgemacht haben. Und da ist es für uns auch klar, dass wir künftig ein zentrales Depot brauchen, das eben alle Voraussetzungen erfüllt, um Objekte, die für die Vorarlberger Geschichte und Gegenwart von Bedeutung sind, auch entsprechend aufbewahren zu können. Hier sind wir mit dem Land auf einem guten Weg, in einem guten Gespräch, aber ich denke, es wird noch einige Zeit dauern, bis wir wirklich zu diesem Depot kommen.
Ines Agostinelli richtet mit ihrer Studie zum Geisbühl also den Scheinwerfer auf ganz unterschiedliche, aber samt und sonders spannende Themen. Noch einmal ziehen die 2013 vor Ort geschaffenen Werke an einem vorüber. Und die beiden historischen Themen lassen uns Leser vieles an der aktuellen Wirklichkeit schärfer und genauer sehen. Dazu kommt ein menschlich schöner Zug. Ines Agostinelli.
Die Tuberkulose war einfach eine sehr, sehr gefährliche Krankheit und hoch ansteckend und dementsprechend gefürchtet. Und viele Patienten konnten auch nie mehr nach Hause. Dementsprechend war das Haus einfach ein gefürchtetes und ein gemiedenes, stigmatisiertes Haus. Und was einfach sehr spannend war für mich zu beobachten, je mehr ich über dieses Haus weiß, desto menschlichere Züge nimmt es an. Geisbühl hat Menschen aufgefangen zum Zeitpunkt ihrer großen existenziellen Krise. Und da bin ich eigentlich sehr, sehr froh, dass wir das mit diesem Buch würdigen können.